Freundes gepflegten Korbballsports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbjäger-Podcasts, des offiziellen NBA-Podcasts von The Zone und Spox. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, nachdem wir letzte Woche hohen Besuch hatten, sind wir heute wieder zu zweit, nur in Anführungszeichen, der wie jede Woche zum Glück unausweichliche
Ole Freaks
sitzt mir gegenüber. Mein Name ist Max Marbeiter. Ja, vor Wochen hatten wir das Bobby Portis Revenge Game, auch für das ich nicht bereit war. Jetzt gab es das Kobe White Revenge Game, für das ich sehr bereit war. Ein Traum. Aber darum soll es heute eigentlich gar nicht gehen. Wir sind nämlich relativ vollgepackt. Es gab leider einige Verletzungen, die wir ganz kurz mal gleich zusammenfassen werden. Dazu dann werden wir auf einige Teams genau eingehen. Da sind einerseits, Ole wird es besonders freuen, das beste Team der Liga, die 8-1 Celtics. Hätten wir damit gerechnet vor der Saison?
Selbstverständlich, wir alle.
Wir alle, genau. Ole hat gerade schon gesagt, so kurz in der Vorbesprechung, sie hätten ja auch gegen die Hornets gespielt, sie hätten ja auch gegen die Knicks schon gespielt. Haben andere auch? Antwortete ich dann. Muss nichts heißen. Genau, dazu geht es um die Nuggets, um die Raptors und wir vergeben mal wieder einen Award. Es wird mal wieder Zeit. Und bevor wir starten, natürlich noch ein kleiner Hinweis auf unsere Patreon-Seite. Einige von euch werden schon gesehen haben, dass es da mittlerweile etwas geschäftiger zugeht. Es passiert mehr. Wir haben letzte Woche hatten wir zwei kleine Extra-Folgen. Es könnte auch sein, dass Ende der Woche wieder eine längere Extra-Folge kommt. Gut möglich. Da auf dieser Seite könnt ihr uns unterstützen, wenn ihr das tun wollt, auf patreon.com/korbjäger-podcast. Korbjäger mit.
Ah, ey.
Ein Traum, wie jede Woche. Und einen Dank natürlich an alle, die das schon tun. Auch ein Traum. Und dazu, ich weiß nicht, ob es in Vergessenheit geraten ist, also mir ist es fast entfallen, aber Ole Freaks ist unter die Autoren gegangen.
Das stimmt. Das ist, ja. Ich habe es zumindest nicht vergessen. Es ist schön, dass du es auch nicht vergessen hast.
Natürlich
Genau. Das Nowitzki-Phänomen, mein Buch, das im März erschienen ist, ist nach wie vor im Handel überall zu kaufen. Und ich freue mich über jegliche Rezension, Feedback, was auch immer. Ist natürlich auch ein brutales Weihnachtsgeschenk, weil das jetzt natürlich auch demnächst wieder relevant
schön,
wird.
Ne? Schön also, den Markt ankurbeln nochmal, ist stark.
Ganz genau, ja. Ganz genau, so funktioniert das.
Sehr gut. Ja, tut es auf jeden Fall. Wie gesagt, ich kann da Ole immer nur zustimmen. Ein Traum, dieses Buch. Und ja, ich würde sagen, wir gehen direkt rein, weil es ist echt, in der letzten Woche ist echt relativ viel passiert an der Verletzungsfront leider. Ne? Also es war echt so, du hast so gefühlt jeden Tag oder nach jeder Nacht, jeden Morgen gab es irgendwie eine neue Nachricht.
Ja, ich hatte mich irgendwie jetzt langsam darauf eingestellt, okay, die Warriors, die sind jetzt dann langsam alle raus.
ja.
Für die ist die Saison dann halt auch quasi durch und da dauert dann vielleicht auch irgendwann eine Wadenzerrung einfach mal 4 Monate, weil man gar nicht mehr so große Ambitionen hat und so, alles gut. Aber leider hat sich's jetzt dann also natürlich war es auch da ziemlich blöd. Ich habe mich über Currys Verletzung schon auch sehr geärgert, keine Sorge, aber über die ganzen Sachen, die jetzt seither passiert sind, das ist schon viel. Also häuft sich schon sehr gerade. Und also gefühlt hat man das ja immer mal wieder. Also auch fast jedes Jahr, dass man denkt, oh, jetzt aber besonders häufig. Aber ja, es ist auf jeden Fall ein ziemlicher Dämpfer auf einen Saisonstart, den ich ansonsten insgesamt ziemlich, ziemlich geil fand. Also so, weil es einfach sehr, sehr viele verschiedene neue, gute Teams und irgendwie so ein bisschen unvorhersehbare Geschichten gegeben hat und so. Und dann sind Verletzungen natürlich erstmal ein relativ großer Dämpfer.
Ja, es ist so ein bisschen das eingetreten, was wir uns alle erhofft haben, ne? Also so was halt so diese neue Unvorhersehbarkeit so ein bisschen in der Liga angeht und was halt so die neuen Kräfteverhältnisse angeht, fand ich auch. Aber ja, die Verletzungen. Gordon Hayward ist natürlich der Erste, der Bitterste, der gerade irgendwie wieder so sein altes Ich kennengelernt hatte, der jetzt Hand gebrochen hat, 6 Wochen raus. Wen haben wir noch? Kyle Lowry, Fraktur am Daumen, 2 Wochen. Kann man das glauben?
Wird dann reevaluiert, ne?
Ja. Also ja, aber trotzdem auch das, oder?
Das ist eine kurze Zeit.
Ja.
Aber ich meine, in den 90ern hätten wir gesagt, einmal draufspucken und weiter geht's.
Ja, es stimmt. Das stimmt. Eigentlich schon. Ich weiß auch nicht, was Gordon Hayward da macht.
Nimmt sich viel zu viel Zeit.
Ja, auf jeden Fall. Ja, dann Eric Gordon ist auch raus. Knie. 6 Wochen ungefähr, ne?
Mhm.
De'Aaron Fox, Knöchel 3 bis 4 Wochen. Chris Middleton, Oberschenkel 3 bis 4 Wochen. Serge Ibaka, Knöchel, unbestimmte Zeit. Und jetzt Landry Shamet hat sich jetzt auch gegen die Raptors verletzt. Auch unbestimmte Zeit, weiß noch nicht genau. Grade 2 Ankle Sprain kann auch ein bisschen ausfallen. Dafür kommt jetzt Paul George zurück, immerhin, gegen die Pelicans. Aber ja, es hat sich echt so ein bisschen gehäuft. Ja, Celtics, gehen wir doch direkt rein, oder? Mit Gordon Hayward. Du bist ja etwas bewanderter als ich. Auch wenn ich mich versucht habe, so gut wie möglich zu bewandern die letzten Tage. Aber wie bitter ist denn der Ausfall von Hayward für das Gesamtkonstrukt Celtics? Weil er war ja schon wieder auf einem relativ guten Weg jetzt, ne?
Er war tatsächlich auf einem Niveau, was eigentlich ziemlich 1:1 an Utah-Zeiten angeknüpft hat, beziehungsweise sogar noch ein bisschen besser war, einfach wegen weil seine Effizienz noch größer war. Also deutlich über 40% von der Dreierlinie, über 20 Punkte, glaube knapp 8 Rebounds, so der wahrscheinlich zweitwichtigste Playmaker im Team. Auch dazu ein sehr guter Verteidiger, das fällt manchmal so ein bisschen unter den Tisch, aber die Celtics überraschen ja in dieser Saison bisher alle so ein bisschen mit ihrer Defense, die nicht wahnsinnig groß ist, aber doch irgendwie schafft halt die Zone gut zu beschützen und ja, auf dem Flügel auch irgendwie einfach nicht wahnsinnig viel zu erlauben. Und da war Hayward schon ein sehr wichtiger Faktor. Deswegen bin ich schon auch gespannt, wie gut sie das jetzt hinbekommen, das zu kompensieren. Also im ersten Spiel und beziehungsweise in den ersten anderthalb Spielen hat es ja funktioniert. Also bei den Spurs hat man hoch gewonnen. Auch gegen Dallas hat man jetzt gewonnen, weil halt dann einfach Marcus Smart reingerückt ist und Doncic genervt hat und zeitweise auch Porzingis dann genervt hat. Ich meine, Smart ist natürlich auch jemand, den du jederzeit da reinplagen kannst, der im Moment ja auch super drauf ist. Und bei dem das dann, aber es fehlt dann natürlich einfach jemand auf dem Flügel. Und gerade für Hayward, ich glaube, Kemba ist schon der beste Offensivspieler und Smart ist der beste Verteidiger. Aber ich glaube, so was das Allround-Paket angeht, ist halt vielleicht bisher Hayward schon mit der wichtigste Spieler gewesen. Deswegen, ja, mal schauen, wie sich das jetzt über die nächsten Wochen gestaltet. Ich denke halt auch, natürlich haben die Celtics so zum Saisonstart ein bisschen überperformt. Sie sind nicht das beste Team der Liga, auch wenn sie im Moment das beste Net-Rating haben. Aber sie sind schon ganz gut, denke ich mal. Also es hatte schon natürlich alles, wie du eben auch schon gesagt hast, ein bisschen damit zu tun, dass halt der Spielplan bisher jetzt nicht der heftigste war. Eigentlich drei richtige Qualitätssiege gab es halt gegen Milwaukee. War zwar ein bisschen weird, der Verlauf in der zweiten Halbzeit. Also war schon ein relativ krasses Comeback halt gegen die Raptors und gegen die Spurs. Das sind ja eigentlich so die richtigen.
Ja gut, wobei die Spurs kommen ja nicht in die Playoffs, ne?
Das sagst ja nur du. Aber ich glaube, sie hatten irgendwie seit 6 Jahren oder so nicht mehr in San Antonio gewonnen. Meistens auch relativ deutlich und hatten mit Aldridge immer wieder Probleme. In dem Spiel hat Aldridge halt keinen Stich gesehen.
Ja, und stimmt.
Das sind schon so alles Anzeichen, die einen ziemlich positiv stimmen. Und natürlich ist das jetzt für Hayward erstmal, glaube ich, auch sau schade, weil er halt einfach ja seinen Rhythmus das erste Mal seit 2 Jahren gefunden hat. Das ist natürlich irgendwie schon was Besonderes, aber da es halt jetzt nicht die Wurfhand ist, bin ich zumindest relativ optimistisch, dass er jetzt, wenn er dann zurückkehrt, nicht irgendwie wieder 3 Monate braucht, bis er wieder auf Touren kommt, sondern dass das halt eher sowas ist. Das muss jetzt einmal verheilen und dann wird es irgendwie weiterlaufen. Ja. Und in der Zwischenzeit werden die Celtics ja nicht eine Siegquote von fast 90% beibehalten, aber also dass sie irgendwie so im Rennen um wahrscheinlich so den dritten Platz im Osten halt mit drin sind, das hatten wir auch vor der Saison gesagt, dass das durchaus sein kann. Und ich würde jetzt meine Prognose für sie nicht komplett ändern. Ich glaube, das ist eher so realistisch. Ich halte Milwaukee und auch Philly, was man jetzt Regular Season und Playoffs sind ja immer noch ein bisschen was anderes, aber insgesamt würde ich schon sagen, dass das die beiden Teams sind, die um dies im Osten primär geht. Aber die Celtics gehören halt so zusammen auch mit den Raptors in das Cluster dahinter. Und es sind schon auch wirklich ganz gute Teams, auf jeden Fall.
Und also ich bin jetzt mal gespannt, wie es halt bei Hayward oder wie jetzt das Fehlen von Hayward sich bemerkbar machen wird, weil er halt durch sein, also du sagst ja, er hat seinen Rhythmus irgendwie wieder gefunden und er hat irgendwie auch seinen Drive wieder so ein bisschen gefunden. Also nicht den Antrieb an sich, sondern den Zug zum Korb quasi, finde ich. Also da, wenn man so die Spiele gesehen hat. Und ich finde halt, dass er da so als der Celtics Offense schon relativ gut getan hat, irgendwie, wenn er, also gerade auch, weil er seine Passfähigkeiten da relativ gut einbringen kann und dann eben den freien Mitspieler findet. Und teilweise fand ich jetzt, wenn du die Spiele jetzt danach angeschaut hast und auch die Zeit ohne Hayward, dass sich halt sehr, sehr viel das bei den Celtics so rund um die Dreierlinie abgespielt hat und dass sie teilweise wirklich Probleme haben, halt Richtung Korb zu kommen, per Drive jetzt. Also klar, gibt es mal ein Pick and Roll und dann irgendwie ein Lob oder es kann irgendwie funktionieren, aber da fand ich, also wirkt die Offense manchmal noch etwas, ja, Pick- und Handoff-lastig und dann irgendwie so fehlt so ein bisschen die Tiefe sozusagen, dann irgendwie reinzukommen oft. Und ich finde, Jaylen Brown hat da aber versucht, da so ein bisschen mehr reinzukommen. Also ich finde, dass der, also für mich, oder auf mich wirkt es, als würde der deutlich mehr attackieren. Also auch hätte er den Ball beim Drive dann besser in der Hand. Also ich weiß nicht, ob ich mich da jetzt täusche, also in dem, was ich jetzt gesehen habe, oder dass er,
nee, ist vollkommen richtig.
Und schließt dann auch am Ring halt gern ab, ne? Also ich weiß, er ist vielleicht nicht so der Passer wie Hayward, aber kann dann irgendwie hat zumindest so ein bisschen durch seinen Zug zum Korb kann er so ein bisschen Räume schaffen und die Defense so ein bisschen zum Kollabieren bringen, theoretisch, ne? Also so ein bisschen den Eindruck hatte ich. Wie siehst du es so mit Haywards Spielanlage?
Ja, also ich finde, das ist grundsätzlich etwas, was die Celtics im Vergleich zur letzten Saison merklich umgestellt haben, auch nicht nur er. Es wird insgesamt, die Entscheidungen werden schneller getroffen. Also wenn jemand den Ball in der Hand hat, dann sieht man das jetzt relativ selten, dass dann erstmal rumgestanden wird, ein bisschen überlegt wird, oh, ich könnte jetzt hier noch dreimal auf der Stelle dribbeln, mach vielleicht einen Schritt rein und dann nehme ich, könnte ich ja einen Contested Midrange Jumper nehmen. Macht ja Spaß. So nach dem Motto, das sieht man viel weniger. Und Brown beispielsweise zieht fast genau doppelt so viele Freiwürfe wie letzte Saison, geht halt, wenn er den Ball bekommt, meistens relativ druckvoll zum Korb. Der Wurf ist bei ihm jetzt noch nicht so da, aber er kommt halt zum Korb, der macht ja auch fast 20 Punkte im Schnitt aktuell. Mhm. Tatum trifft halt bisher aus dem Feld nicht so gut, aber dafür, also beziehungsweise nicht aus dem Zweierland jetzt nicht so gut, weil er jetzt auch noch nicht der allerbeste Finisher der Welt ist, aber dafür ist er halt von der Dreierlinie brandheiß und hat, glaube ich, insgesamt auch seine Wurfauswahl da einfach ein bisschen optimiert. Er geht für mich immer noch viel zu selten an die Freiwurflinie. Also 3,3 Mal ist eigentlich, finde ich, für einen Spielertyp wie ihn zu wenig, aber insgesamt stimmt mich da schon positiv, dass er halt mehr diese schnelleren Entscheidungen trifft. Und Kemba ist natürlich auch jemand, der das einfach reinbringt. Also der zumindest irgendwie 6 Mal pro Spiel in die Freiwurflinie geht, der aktuell auch brandheiß ist von der Dreierlinie, nimmt ja aktuell 10 Dreier pro Spiel, trifft davon fast 44%. Das ist halt einfach saugut.
Die Mess war krass, ne? Am Ende.
Ja, und ich finde halt grundsätzlich, man hat den Eindruck, dass der Ball sich einfach bisschen schneller bewegt, weniger festklebt, wie es Greg Popovich früher immer ausgedrückt hat. Die Entscheidungen ein bisschen schneller getroffen werden und dadurch einfach, ja, mehr Dynamik im Spiel ist und auch sich, glaube ich, die einzelnen Spieler ein bisschen mehr involviert fühlen, als es vielleicht letztes Jahr der Fall gewesen ist. Wo man schon immer mal wieder, ohne dass ich das jetzt irgendwie alles an Kyrie festmachen will oder so, aber wo man schon immer mal wieder so ein bisschen den Eindruck hatte, der eine macht und die anderen schauen so ein bisschen zu und es passiert jetzt nicht so viel abseits des Balles. Das ist halt in dieser Saison wirklich sehr anders und das macht deswegen auch einfach viel, viel mehr Spaß, dazu zu schauen.
Ja, Bewegung finde ich tatsächlich auch, das ist einfach viel mehr. Also das habe ich auch gedacht. Aber hat mich jetzt der Eindruck getäuscht quasi, dass sich diese Bewegung tatsächlich eher draußen abspielt als drinnen? Wenn jetzt nicht Brown am Ball ist oder teilweise Kemba oder vielleicht dann eben Hayward, aber das halt sonst viel. Also gerade Tatum fand ich zum Beispiel ist da schon noch, er versucht es schon irgendwie, aber so der letzte Punch quasi, um dann wirklich in die Zone zu kommen, fehlt da noch manchmal, auch bei den anderen. Also wie gesagt, vielleicht habe ich mich auch getäuscht, also in dem, was ich gesehen habe.
Ich würde dir bei Tatum würde ich dir zustimmen, bei den anderen ist es, finde ich, immer situationsbedingt. Also viele der Blöcke, die irgendwie füreinander gesetzt werden, das spielt sich schon relativ weit außen ab, aber dadurch ist dann auch, wenn dann halt jemand den Ball in der richtigen Situation bekommt, meistens Platz in der Zone. Also, und da war Hayward vielleicht dann derjenige, der das am besten ausgenutzt hat, aber das tun Walker und Brown meiner Meinung nach auch ganz gut. Das ist aber schon auch der Punkt, wo ich jetzt, sag ich mal, am ehesten denke, dass man Hayward wahrscheinlich vermissen wird, weil das schon, er hat einfach so diese Balance im Spiel, glaube ich, besser gefunden als alle anderen. Er war jetzt auch, wie gesagt, bisher offensiv halt sowohl aus dem Zweier als auch aus dem Dreierbereich sehr gut.
Was ich auch ganz cool finde, ist so in Transition, wenn sie dann so quasi so, wenn die Welle sozusagen kommt und dann die unterschiedlichen Möglichkeiten, die sie auch jetzt noch haben, also mit Brown, der zum Korb gehen kann, mit Kemba, der irgendwie, weiß ich nicht, 3 Millisekunden braucht, um zum Dreier hochzusteigen. Und das heißt so, die selbst wenn dann jemand mitkommt, haben sie die Defense da immer so ein bisschen, kann sich die Defense schwer auf irgendwas einstellen. Apropos, die Defense der Celtics funktioniert ja auch relativ gut. Ne? Geiler Übergang.
Brutal.
Stark, ne?
Defensive Rating. Hast du noch nie was anderes gemacht.
Ja, ne? Defensive Rating von 102,4, siebtbeste Defense. Du hast schon gesagt, ist ein bisschen überraschend, weil einfach irgendwie Länge fehlt. Es gab jetzt relativ in den letzten Spielen relativ viel Robert Williams, viel Daniel Theis natürlich auch.
Ja.
Was funktioniert also gut? Also ich finde zum Beispiel, sie haben halt sehr, also gerade auf dem Flügel, also wie letztes Jahr auch sehr, sehr aktive Defender, halt auch alles switchable. Tatum mit viel Länge. Ist teilweise auch, glaube ich, habe ich irgendwann eine Statistik gesehen, dass er einen relativ großen Anteil seiner Spielzeit der größte Spieler auf dem Feld war oder längste Spieler auf dem Feld irgendwie.
Häufig. Ja. Er ist ja größer als Theis. Ich glaube, er ist sogar größer als Williams. Bin mir nicht ganz sicher. Und sie haben ja ansonsten, man muss ja dazu sagen, was ein Faktor ist, warum die Defense so gut ist, ist auch, dass Enes Kanter halt nicht zur Verfügung stand, abgesehen vom ersten Spiel, ne? Also nicht, dass man ihn jetzt die ganze Zeit irgendwie schlecht reden will oder so, aber die Defense, wie sie im Moment gespielt wird, funktioniert halt zu einem großen Anteil deswegen, weil jeder in der Lage ist, irgendwie zu switchen und jeder beweglich ist. Und also du willst jetzt auch einen Theis nicht 100-mal pro Spiel Kyrie Irving verteidigen lassen beispielsweise, der dann irgendwie an der Dreierlinie ihn austanzt, aber das partiell zu übernehmen, das geht. Und was halt extrem gut funktioniert, ist, dass sie auf dem Flügel haben sie ja lange Arme und aktive Verteidiger und dadurch kann halt auch immer mal wieder sehr schnell rotiert und ausgeholfen werden. Und darin ist Williams deutlich besser geworden. Also man hat zwar immer noch manchmal so Ballbesitze, wo man das Gefühl hat, da ist er jetzt, da ist der Time Lord vielleicht gerade ein kleines bisschen verwirrt, irrt ein bisschen durch die Gegend, aber insgesamt ist er halt viel klüger geworden, was seine Bewegungen angeht. Ja. Tice ist darin sehr gut, aber sie spielen ja auch teilweise ohne richtigen Center. Also Marcus Smart mit seinen 1,90 spielt manchmal quasi den designierten Fünfer. Jaylen Brown hat das schon gemacht, Grant Williams auch, der auch nur 1,98 groß ist. Aber da sie halt irgendwie alle switchable sind, kluge individuelle Verteidiger und auch kluge Teamverteidiger, die alle irgendwie die nötige Form von Energie mitbringen, funktioniert es halt irgendwie. Und bisher, ich glaube, sie sind das Team, das irgendwie die 6 wenigsten Punkte in der Zone zulässt, wo ich halt, also, dass sie auf dem Flügel gut verteidigen würden, da war ich mir schon relativ sicher, aber dass sie die Zone so gut beschützen würden können, das überrascht mich schon, muss ich schon sagen.
Ja, sie haben das eigentlich so ein bisschen konserviert, was sie die letzten Jahre mal gesagt haben, einfach, dass sie halt schlaue Verteidiger haben. Und sie haben zwar jetzt Horford verloren und der galt ja immer so als quasi der Anführer dieser Defense, aber irgendwie hat sich, also ich meine, klar, Smart ist noch da und Tatum, finde ich, macht da auch immer noch, oder hat da auch nochmal einen Sprung gemacht und damit, ja, mit kluger Defense, werden wir ja später vielleicht auch beim Raptors nochmal drauf kommen, finde ich, kannst du schon relativ viel machen, auch gerade in der Zone einfach, weil du halt, ja, die Big Men zumindest gut stören kannst, also zumindest auch wenn du jetzt nicht die Körperlänge mitbringst, aber zumindest halt so eine Art Rim Protection, also quasi auf einem niedrigeren Körperniveau bringen kannst, weißt du, wie ich meine? Also du störst sie quasi eher so ein bisschen unten und dadurch fehlt dann irgendwie so die Sicherheit beim Abschluss, keine Ahnung, aber da, ja, ich finde es aber auch überraschend, also dass halt einfach du quasi ohne echten Center die Zone so gut beschützt. Klingt, also für mich wirkt es aber auch, als könnte das nachhaltig sein, zumindest Defense. Und in der Offense, gut, kann man ja gerne, hast du auch so das Gefühl, dass sich das theoretisch zumindest bis zu einem gewissen Grad halten kann, also zumindest auf dem Flügel halten kann und auch das, was sie machen, um die Zone als Ganzes zu beschützen. Klar, im Ring ist vielleicht dann irgendwie eine gewisse Varianz, wenn dann doch mal ein dominanter Center kommt, aber...
Da bin ich im Moment so ein bisschen gespannt, also weil es halt jetzt nicht unbedingt bisher nur gegen die grandiosesten Offensivteams der Liga ging und weil sie natürlich einen Kanter auch geholt haben, damit der auch dann teilweise mal spielt. Und
gut, klar.
Wie gesagt, mit ihm wird sich das halt alles, denke ich mal, ein kleines bisschen verändern. Ich glaube auch, ich weiß gerade nicht, in welchem Podcast ich das gehört hatte, aber wo ging es darum, dass häufig erst nach 20, 25 Spielen in der Saison gegnerische Teams so richtig einen vernünftigen Scouting-Report für Teams haben. Und ich glaube schon, dass die Celtics mit der Art, wie sie im Moment verteidigen, wahrscheinlich ein paar Leute auch ein bisschen überrascht haben, dass das mit der Zeit aber vielleicht auch ein bisschen mehr Gegenmittel dafür geben wird. Deswegen, also es würde mich jetzt wundern, wenn sie insgesamt über die gesamte Saison eine Top-10-Defense stellen.
Okay.
Das wär schon eine ziemliche Marke, wenn sie das schaffen. Das ist wahrscheinlich nicht ganz unmöglich, weil, wie gesagt, sie haben einige sehr gute Verteidiger und sie, vor allem im Moment, spielen sie einfach auch mit einer sehr, sehr guten Energie, also sowohl vorne als auch hinten. Was ich zum Beispiel sehr, sehr auffällig auch finde, sie erlauben die wenigsten Punkte nach einem eigenen Ballverlust und die zweitwenigsten Fastbreak-Punkte. Nee, die wenigsten Fastbreak-Punkte dem Gegner. Also weil sie halt einfach sehr schnell umschalten. Es wird vorne nicht irgendwie gemeckert, sondern es rennen alle zurück. Und das ist natürlich auch einfach so ein Energieteil. Da muss man dann mal gucken, ob das im Januar, Februar gegen irgendwelche Gurkenteams dann immer noch so ist oder ob man sich das wirklich über die Saison beibehalten kann. Also es ist erstmal ein sehr, 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 sehr positiver Eindruck natürlich, der da gezeigt wird, aber ich würde jetzt noch nicht sagen, da können wir auf jeden Fall zu 100% von ausgehen, dass es die ganze Saison so weitergeht, weil es sind schon auch so ein paar Faktoren, die da mit reinspielen.
Was ich jetzt gegen die Mavs zum Beispiel noch ganz, ganz interessant fand, war, dass nachdem Hayward ausgefallen ist, Tatum zwar gespielt hat, aber offensiv ein Totalausfall war. Also da ging gar nichts. Irgendwie ist es nichts gefallen. Er hat dann irgendwie sogar noch einen Einwurf irgendwie seitlich ans Brett gesetzt. Und trotzdem hast du bis dahin beste Auswärtsteam der Liga. Gut, das ist immer noch so, nach 10, 12 Spielen ist es immer noch, ja, sind solche Quoten nett oder beziehungsweise solche Titel nett, aber die Aussagekraft hält sich teilweise in Grenzen, aber trotzdem haben sie es geschafft, das Spiel dann doch noch recht überzeugend zu gewinnen, auch wenn die Mavs immer wieder kamen, auch mit Doncic, aber da ist irgendwie, scheint da, klar, also Kemba hat dann auch, ist dann komplett heiß gelaufen am Ende, aber es scheint wieder zu funktionieren, so ein bisschen, also als hätten sie für dich so ein Jahr Pause gemacht letztes Jahr, wo irgendwie alles gehakt hat, wo du eigentlich erwartet hast, okay, jetzt kommt's und irgendwie, ja, da ging's nicht. Und dieses Jahr, finde ich, knüpft's wieder so ein bisschen zumindest an das Jahr davor. Also du hast halt, klar, du bist jetzt wieder an dem Punkt, wo du ihnen weniger zutraust, an dem du gedacht hast, ja, okay, es fehlt an Länge, es fehlt irgendwie an einer verlässlichen Big-Man-Rotation oder einer tiefen Big-Man-Rotation und es fehlt vielleicht auch allgemein an Tiefe dem Team irgendwie, aber ja, irgendwie, wie du sagst, sie spielen mit Energie und irgendwie haben da ein ganz... Und obwohl sie sich auch mit Kemba noch finden müssen, finde ich, ist es, finde ich es interessant, wie gut es dann teilweise funktioniert. Hast du irgendwie einen Punkt, an dem du sagst, an dem du irgendwie skeptisch bist oder wo, an dem du festmachst, dass du vielleicht noch ein bisschen Skepsis hast?
Naja, eigentlich die Sachen, die ich schon so teilweise angesprochen habe. Also wie gesagt, der Schedule wird schwerer. Es ist jetzt relativ bald, steht, wenn ich es richtig im Kopf habe, ein 5-Spiele West Coast Trip an. Da wird man dann wahrscheinlich auch ein kleines bisschen mehr noch über das Team lernen. Wie gesagt, die Reintegration von Kanter für mich ein spannendes Thema, aber natürlich auch das Shooting, ne? Also dass im Moment so die drei Spieler, die das höchste Volumen von draußen hatten, alle 42-43% rumtreffen, also Tatum, Hayward und Walker. Das ist natürlich schon massiv und also nicht, dass die jetzt, da kann man jetzt nicht, glaube ich, nicht zu 100% von ausgehen, dass das dann die ganze Zeit einfach so weiterläuft. Das wären schon gerade bei irgendwie 10 Versuchen pro Spiel, wie das halt bei Kemba momentan ist,
ja,
das zu halten ist schon eine ziemliche Hausnummer. Deswegen würde ich da, wie gesagt, für den Moment erfreue ich mich einfach daran, dass es so gut läuft. Also und will daraus jetzt aber noch nicht schlussfolgern, okay, die Celtics werden wie die 17er Warriors durch alles durchmarschieren, was sich ihnen in den Weg stellt. So, weil so gut sind sie nicht. Ich glaube auch, sie sind nicht ganz so gut, wie der Saisonstart es jetzt suggeriert. Aber sie machen halt Spaß. Und sie sind wieder ein Team, was irgendwie, also was du eben schon gesagt hast, die waren in den Jahren unter Brad Stevens eigentlich immer ein quasi etwas overachievender Underdog. Letzte Saison gab es das erste Mal richtig krasse Erwartungen, so von wegen, das ist der Favorit im Osten, damit kamen sie überhaupt nicht zurecht. Also es war jetzt auch nicht der einzige Grund, warum sie letzte Saison nicht zurecht kamen, aber es war ein Grund. Und jetzt haben sie halt diese Außenseiterrolle wieder. Und ich glaube, das passt halt zu so jemandem wie Smart beispielsweise, passt das halt einfach viel besser. Und auch zu Kemba, der irgendwie jahrelang immer hören durfte, dass er zu klein ist und keine Ahnung, damit kein dominanter Spieler ist und so. Also insgesamt passt das zu der Mentalität dieses Teams, also einfach viel mehr jetzt so als Außenseiter ranzugehen und wieder jemanden überraschen zu können. Weil letzte Saison konnten sie niemanden überraschen.
Apropos Marcus Smart, du hast die Dreier angesprochen, 37,3% bei 6,6 Versuchen.
Auch nicht schlecht.
Nach allem, was wir die letzten Jahre auch schon gesehen haben, ist es echt okay. Also auch, gut, ich meine, Marcus Smart nimmt ja jeden Wurf mit Selbstvertrauen, aber es gibt einen gewissen Rhythmus mittlerweile irgendwie, wenn er hochgeht.
Absolut. Und wenn er so weitermacht wie im Moment, das habe ich vorhin auch in meiner Kolumne geschrieben, ist er der viel zu frühe Top-Favorit auf den Defensive Player of the Year Award, natürlich.
Ah, weil er 1-5 verteidigt, tatsächlich, ja, sogar.
Ja, also gegen Dallas hatte ich es, glaube ich, gelesen, er hat Doncic bei 1-4 und 3 Turnovern oder so gehalten und Porzingis bei 0-4 in den direkten Duellen. Und insgesamt haben Spieler, die gegen ihn Würfe nehmen in dieser Saison bisher 14% schlechter getroffen als der erwartete Wert, insgesamt nur 28%. Also das ist schon ziemlich krass, was der so veranstaltet.
Auf jeden Fall.
Und Grant Williams mag ich übrigens mittlerweile auch extrem, weil das so die etwas größere Version von Marcus Smart gewissermaßen ist.
Danny sammelt quasi. Ja. Denselben Charakter, so ein bisschen. Unterschiedliche Größenausführungen. Ja, Smart ist schon beeindruckend, also finde ich auch. Ich bin gespannt, was. Also ich finde es cool, dass sie sich irgendwie wieder so in die Richtung entwickelt haben. Mir gefällt die Richtung, in die sie sich entwickeln, sagen wir es mal so.
Ja.
Das glaube ich eher. Das glaube ich. Das glaube ich. Ich blicke ein bisschen neidisch in deine Richtung, was das angeht. Aber gut.
Das schreit nach einer Auszeit. Brauchst du eine?
Ich wollte eigentlich später nehmen, aber ich kann sie auch jetzt nehmen.
Ich merkte, wenn ich das nervöse Zucken bei dir schon sehe,
ja, ne?
über Skype, dafür haben wir das ja an hier. Moment, dann 2 Minuten braucht's schon?
Ja, 2 Minuten braucht's schon.
Geht's 2 Minuten nur um Coby White, oder?
Nee, Coby White spielt eine Rolle, aber jetzt nicht die übergeordnete Rolle.
Na gut.
Ja.
Auf geht's.
Ja, krass. Also das große Thema war ja das Lakers-Spiel eigentlich letzte Woche, ne? Das haben wir, wo sie eigentlich echt gute Chancen hatten, die Lakers zu schlagen, wo sie 3/4 richtig gut funktioniert haben. Also, und dann plötzlich geht's dahin und L-Coach lässt aber trotzdem die Reservisten drauf, die eigentlich nur zuschauen können, wie der Vorsprung zusammenschmilzt und macht überhaupt nichts und stellt sich hinterher hin und sagt, ja, er wollte, sie müssen was lernen. Und sagt, er wollte auch kein Timeout nehmen, weil ein Timeout boxt nicht aus, ein Timeout, weiß ich nicht, holt keinen Rebound und liefert keine Energie.
Was für eine geile Aussage,
das lasse ich mir
tätowieren auf die Brust.
Auf jeden Fall.
Ja, aber kann dir jetzt keinen Platz
bei niemanden aus.
Das ist kein Bose across the chest, weißt du, das ist kein Platz.
Du kannst nur Bauchnabel oder so. Ja, auf jeden Fall ist es Jim Boylan, boah, keine Ahnung. Es ist halt interessant, finde ich, dass die Bulls echt so von der Spiele, die gar nicht so gewisse gute Ideen haben. Also sie sind, glaube ich, was die offenen Würfe angeht, sind sie, glaube ich, an 5, nee, an 7 nehmen viele Dreier, schließen viel in der Zone ab, aber sie treffen es halt einfach irgendwie nicht. Und da bist du natürlich dann teilweise ein Spieler, dann bist du bei Levine, bist du bei Markkanen, bei dem es echt überhaupt nicht läuft, weil, also der dann auch teilweise in der Crunch-Time nicht spielen durfte, wurde uns ja auch gefragt, was wir davon halten. Also teilweise ist es okay, einfach weil Markkanen nicht gut ist, weil er nicht attackiert, weil der Dreier überhaupt nicht fertig. Ich glaube 20% oder letzte Nacht hat er, glaube ich, 1 von 5 gehabt oder sowas. Am Ring schließt er gut ab, aber er wirkt einfach in seiner Bewegung, er wirkt irgendwie nicht sicher. Ich weiß nicht, wie viel es am System liegt, wie viel es an auch dieser Verletzung, er soll jetzt irgendeine Bauchmuskelverletzung haben seit 2 Wochen. Und ich dachte, also er sieht ein bisschen so aus, als sei alles nicht perfekt, aber trotzdem, es ist irgendwie. Aber ich finde auch, der Coach setzt sie nicht richtig gut ein. Und dann dieses, ich muss ihnen was beibringen, die Reservisten müssen lernen, bla bla bla. Sie sollen jetzt mal anfangen, Spiele zu gewinnen. Ich meine, Sieg gegen die Lakers wäre jetzt.
Oh, tut mir leid. Bist drüber.
Nett gewesen.
Machen wir eine TV-Timeout, also hast noch eine halbe Sekunde,
okay. Weiter geht's. Ja, Sieg gegen Lakers wäre jetzt nett gewesen, aber also wäre wahrscheinlich netter gewesen, was den Lerneffekt und auch so ein bisschen den Push angeht, als zu sagen, oh verdammt, wir haben es jetzt nicht geschafft, den Lauf zu stoppen. Wir hätten vielleicht das machen sollen oder keine Ahnung. Ich meine, Pause wäre für die Reservisten auch mal nicht schlecht gewesen, mal durchschnaufen. Gibt's auch wieder Energie hinterher, so Timeout und so. Aber ich bin mir gespannt, was Boylan irgendwie, ob dieses komische, ich mache jetzt hier den Oberlehrer und wir haben irgendwie Stempelkarten zum Training, ob das irgendwann einen Sinn ergibt oder ob die Spieler sagen irgendwann, weiß was. Und ich meine, Levine hat ja schon so ein bisschen durchgehen lassen im Lowpost, so, ja, ist auch unser Verdienst, wenn wir so ein Ding zusammenschmelzen lassen. Aber ich, sagen wir mal so, es gibt immer noch solide Grundideen. Ich bin gespannt, ob die Spieler, ich hoffe, dass die Spieler irgendwann die Würfe treffen, dann sieht es schon mal besser aus. Aber ich weiß halt nicht, ob, ich will jetzt auch, ja, ich warte noch ab. Kobe White war auf jeden Fall stark.
Time.
Sorry. Okay.
Sorry. Ja, Kobe White. Brutale Geschichte.
Brutale Geschichte. Endlich mal wieder. Genau. Und damit zu den Nuggets.
Es geht doch nicht zu einem kleinen überzogenen Rant, yeah, in Richtung der Buletten.
Yeah.
Dafür schalten die Leute ein.
Genau. Nur dafür natürlich. Wir müssen es aber gut verstecken. Ja, wie gesagt. Wir schauen, wie es läuft. Ich verliere meinen Optimismus nie. Auch nicht. Also ich meine, immer Playoffs sind in Reichweite übrigens mittlerweile. Danke, Osten. Und von daher, alles gut. Nuggets. Jetzt leider verloren. Vergangene Nacht gegen Trae Young und die Hawks. Aber davor bei 7-2 gewesen. Riesiges Comeback gegen die Sixers. Knappes Spiel gegen die Wolves. Vielleicht können wir damit ein bisschen anfangen, weil da warst du ja quasi direkt vor Ort sozusagen, direkt involviert als Co-Kommentator bei The Zone. Was hast du so mitgenommen?
Ich habe erstmal auf jeden Fall eine Lektion gelernt, weil im vierten Viertel, als Denver mit 16 vorne lag, 7 Minuten vor Schluss und es dann eine Auszeit gab und das Spiel vorher wirklich dünn war, muss man schon sagen, also gerade in der zweiten Hälfte, habe ich zu Lukas, mit dem ich das zusammen kommentiert habe, gesagt, ja gut, ist jetzt kein Leckerbissen, aber dafür kommen wir heute pünktlich raus. Natürlich weit gefehlt. Ja. Weil Denver hat dann 7 Minuten lang keinen Korb mehr gemacht und nicht mal mehr einen Punkt. Also ist auch keiner an die Freiwurflinie gegangen irgendwas, um zumindest einen Punkt zu machen. Das hätte gereicht, aber nein. Während die Timberwolves sich selber eigentlich relativ viel zusammengestümpert haben, haben die Nuggets noch mehr gestümpert und so gab es am Ende dann doch eine Overtime. Und da ja hat dann Jokic zum zweiten Mal innerhalb von 2 Tagen Game-Winner über einen seiner direkten bester Center der Liga-Konkurrenten getroffen. Erst über Embiid, dann über Towns. Könnte man also sagen, alles super geil. Fand ich aber überhaupt nicht. Also ich habe mir auch das Spiel gegen Philly auch in voller Länge angeguckt auf meiner geilen Zugfahrt nach, übrigens sehr empfehlenswert, sich über den League Pass Spiele aufs Handy runterzuladen und dann komplett auf diesem kleinen Bildschirm da über 6 Stunden zu gucken. Ich hatte mir sowohl das als auch Timberwolves gegen Warriors dann komplett auf dem Handy angeguckt und meine Augen taten irgendwann weh. Egal, ja. Jedenfalls. In dem Spiel war Jokic über 3 Viertel schlecht und dann war er im letzten Viertel überragend. Und gegen die Timberwolves war er über 4 Viertel eigentlich nicht gut. Und auch in der Overtime, ja, hat er halt diesen Wurf getroffen und das in allen Ehren. So, das will man ja nicht kleinreden. In der Crunchtime solche Dinger rauszuhauen, ist sehr gut. Trotzdem macht er auf mich aktuell wirklich keinen besonders guten Eindruck, offensiv zumindest. Defensiv gibt es zwar immer mal wieder Sachen, wo er halt aussieht wie Jokic, weil er einfach nicht der beweglichste ist, aber gleichzeitig gegen Embiid hat er 1-gegen-1 super verteidigt, eigentlich. Mhm. Das war schon sehr positiv.
Ganz kurz, ich finde ihn auch ein bisschen leichtfüßiger tatsächlich. Ich weiß nicht, ob es mir so. Also ich finde, er bewegt sich, er hat auch die anderen, wo sich lateral auch ganz, ganz gut bewegt hat. Vielleicht, also jetzt nicht immer, aber so ein bisschen hat er auf mich ein bisschen agiler gewirkt irgendwie. Weiß ich nicht.
Ja, weiß ich nicht. Also Defensiv vielleicht. Ja. Offensiv wirkt es halt dagegen, finde ich, teilweise unfassbar lustlos, was er spielt. Und das irgendwie schon die ganze Saison über. Das finde ich ein bisschen verwirrend. Also man muss ja auch sagen, die Nuggets stehen da trotzdem sehr gut da, aber spielerisch haben sie mich jetzt bisher gerade offensiv eigentlich noch in keinem Spiel, das ich gesehen habe, so richtig überzeugt.
Es wirkt halt, ich meine, Jokic dirigiert halt einfach schon noch. Also er kriegt da irgendwie seinen Ball irgendwie oben am Elbow oder so und guckt dann so ein bisschen, faked ein bisschen und weist ein bisschen an. Und ich finde, teilweise funktioniert das schon noch. Aber ich hab das Gefühl, es ist teilweise auch so ein Team-Ding. Also bei dem, was ich bis jetzt gesehen habe von den Nuggets. Also dass da einfach, gefühlt ist noch keiner so richtig in der Saison von denen, die jetzt im letzten Jahr dazu beigetragen haben, dass sie den Rekord hatten, den sie hatten. Also bei Murray finde ich zum Beispiel, also Murray hätte ja jetzt gegen die Timberwolves zum ersten Mal, glaube ich, in seiner Karriere viermal in Folge 20 Punkte oder mehr machen können. Hatte nach dem ersten Viertel 15 Punkte, haben wir alle gedacht, na, die Wiesen. Und dann hat er gar nicht mehr gescored, ne?
Ja.
Und, aber ich finde auch alle anderen, also wenn du die, also so durch die Bank bei...
Der Einzige, der besser ist als letzte Saison, ist Will Barton.
Ja, genau. Hat auch einen ziemlich wichtigen Dreier getroffen gegen die Sixers kurz vor Schluss.
Ja, ist grundsätzlich bisher, also gerade in der Crunch-Time wichtig und trifft halt einfach 53% seiner Dreier. Ist auch nicht haltbar, aber ist für den Moment schon mal sehr gut.
Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, und dann hast du aber jetzt, ob es jetzt Malik Beasley ist, ob es jetzt Torrey Craig ist, da geht's überall so ein bisschen, ja, Spielzeit ist ein bisschen runtergegangen. Das kann natürlich ein Punkt sein, aber die Quoten sind runtergegangen. Gary Harris, keine Ahnung, trifft knapp 40% nur aus dem Feld, 34% Dreier circa. Also es ist so alles ein bisschen...
Jeremy Grant ist bisher auch nicht wirklich eine Verstärkung.
Genau,
wie man's,
genau.
Wie wir es ja auch erwartet haben, wie ich eigentlich auch immer noch denke, dass wenn er integriert ist, das auch sein wird. Aber für den Moment wirkt er gerade offensiv schon sehr wie ein Fremdkörper.
Ja, also es ist alles noch nicht so. Ja, irgendwie kommt noch nicht so zusammen wie letztes Jahr. Also dabei ist es so ein bisschen, ich finde es interessant, weil ich habe mir dann, also wenn die von den Zahlen her, spielen sie teilweise wie letztes Jahr. Sie nehmen die zweitwenigsten Dreier pro Spiel, also 28,2 und nehmen 88,7 Field Goal Attempts pro Spiel insgesamt. Also damit sind sie auch in Rang 22. Nur 22,4 Freiwürfe. Und das war letzte Saison, waren die Zahlen relativ ähnlich. Nur finde ich es komisch, dass sie eigentlich einen ähnlichen Stil pflegen wie letztes Jahr. Weil wenn ich mir die Spiele so anschaue, wirkt es tatsächlich etwas behäbig, ein bisschen beliebiger auch teilweise. Das sind die Würfe mal, du hast halt, sie nehmen halt Würfe, die du theoretisch treffen kannst, gerade irgendwie aus der Mitteldistanz, aber sie fallen halt mal und fallen halt mal nicht. Also es ist irgendwie so ein bisschen, okay, es kommt ein bisschen drauf an und ich weiß aber nicht, was jetzt irgendwie, also mir fällt jetzt ein Ansatz, fällt mir irgendwie schwer, was jetzt das Problem ist. Also ich meine, was heißt das Problem? Sie sind bei 7-3 jetzt, also es ist jetzt, also sie gewinnen ihre Spiele, aber das,
ja.
Und sie haben auch gleich wieder was Crunch-Time oder was, wenn enge Spiele, sind sie auch wieder diejenigen, die am Ende dann irgendwie gut rausgehen momentan. Also klar, wir haben auch noch wenig Spiele gemacht, aber momentan kommen sie eher über die Defense eigentlich, ne?
Ja, absolut. Also die Defense ist jetzt vielleicht auch noch nicht irgendwie auf Jazz-Niveau oder so, aber sie ist schon gut. Und sie halten das Tempo halt extrem langsam. Also muss man dazu sagen, sie spielen aktuell die langsamste Pace der gesamten Liga. Also ich meine, sie waren letzte Saison schon nicht weit oben. Ich glaube irgendwie hatten irgendwie die fünftlangsamste oder so. Jetzt sind sie nochmal ein kleines bisschen langsamer geworden. Und im Moment, ja, es ist halt wirklich häufig, sie halten das Spieltempo relativ niedrig. Vorne, ich meine, für mich ist das, was da fehlt, tatsächlich, dass, abgesehen davon, dass Leute Jumpshots treffen oder nicht, das ist halt, davon macht man sich halt ein Stück weit abhängig, aber was halt fehlt, ist, dass da haben wir das alte Celtics-Thema, dass jemand dann auch einfach mal sich den Ball schnappt und Freiwürfe zieht. Also das fehlt mir so ein bisschen. Das ist halt, Murray kann das zwar manchmal schon, aber es ist eigentlich nicht unbedingt seine Lieblingsart zu spielen. So nach dem Pick and Roll irgendwie aggressiv Richtung Korb zu gehen und da vielleicht mal Freiwürfe zu ziehen. Ich glaube aktuell keiner bei Denver zieht wenigstens 4 Freiwürfe pro Spiel. Und also gerade, ich meine, diese Schlussphase gegen Minnesota war jetzt ein Extrembeispiel, aber dass da über 7 Minuten niemandem im Team irgendwas einfällt, außer, ja, wir können ja einfach nochmal das Gleiche machen und irgendwie aus der Mitteldistanz werfen, vielleicht auch ein Dreier, ja, fällt nicht, puh, ja, dann weiß ich auch nicht. Das ist dann schon ein bisschen erschreckend. Also da denke ich mir dann schon auch, okay, wenn du jemanden wie Jokic hast, der vor allem auch dieses Two-Man-Game mit Murray eigentlich so überragend laufen kann, warum schafft man es nicht, daraus irgendwie eine Möglichkeit zu generieren, zum Korb zu gehen und zumindest mal Freiwürfe zu ziehen, um halt dann zumindest 1 oder 2 Punkte, die in dem Spiel sogar gereicht hätten, einfach mal zu erzwingen. So, das fehlt mir da noch ein bisschen. Das Barton versucht das manchmal ein bisschen, Murray ganz manchmal ein bisschen, aber auch Jokic, so die Dinger, die er jetzt getroffen hat, die waren ja auch dann eigentlich Würfe von draußen. Und es spricht für ihn, dass er sie treffen kann, aber manchmal würde ich mir da schon wünschen, dass er, der ja Er hatte die Post-Moves und er hat auch irgendwie sowohl die Finesse als auch die Kraft, um sich da dann auch einfach in Position zu bringen. Und das fehlt mir halt im Moment ein bisschen. Aber das ist halt auch teilweise diese etwas passive Körpersprache von ihm. Und ich glaube, wenn sich das so ein bisschen ändert, dann mache ich mir im Prinzip nicht viele Sorgen um die Nuggets, weil klar, sie sind vielleicht sogar ein kleines bisschen zu tief. Also vielleicht haben sie ein bisschen zu viele Mäuler, die irgendwie gestopft werden müssen, gerade auf dem Flügel, wo ja auch ein Michael Porter jetzt versucht, irgendwie in die Rotation zu kommen, sich da schwer tut, ein Grant noch überhaupt nicht integriert ist, Craig, Beasley und so, die alle irgendwie ihre Minuten haben wollen. Das sind natürlich irgendwie gewisse Herausforderungen. Gleichzeitig ist dieses Team ja eigentlich, wenn Jokic seine Normalform erreicht, nach wie vor übertrieben gut. Also deswegen, ja, tue ich mich immer noch ein bisschen schwer damit. Ich hoffe, dass er irgendwie demnächst ein bisschen mehr Energie ausstrahlt. Ich meine, natürlich haben manche Leute in diesem Podcast ihn ja sogar als MVP gepickt. Und das sieht natürlich im Moment eher schlecht aus, wenn er so rumläuft, trotz Game-Winner.
Ja gut, aber immerhin trifft der Game-Winner über den MVP-Pick der anderen Leute in diesem Podcast. Also von daher,
das, ja, ich meine, gut.
Ist auch wieder ein Punkt, ne?
Also in der Hinsicht habe ich dann vielleicht die Nase vor.
Ja, also ich meine, es ist halt, wie gesagt, ich finde die Konstellation echt interessant, weil man so, du siehst, so, sie gewinnen. Also du, am Anfang hast du gedacht, okay, sie hatten irgendwie eine ganz bittere Niederlage, ich weiß gar nicht, gegen wen das war mehr. Keine Ahnung, weiß ich gar nicht. Also eine überraschende Niederlage quasi, aber sie gewinnen ihre Spiele und trotzdem, wenn du die Spiele dann anschaust, zumindest vorne fragst du dich, wie es dann genau zustande kommt im Endeffekt. Und ich meine, auch gegen die Sixers, da waren sie auch brutal hinten. Ich glaube, 19 zum Start vom vierten Viertel.
Ja.
Also nachdem sie selber einen Run hingelegt hatten, sind sie eigentlich nochmal reingekommen, aber sind sie nochmal die letzten paar Minuten komplett eingebrochen im dritten Viertel und sind dann nochmal zurückgekommen. Also sie haben halt schon diese Mentalität in Anführungsstrichen, oder sie können sich, Mentalität ist nur ein Scheißwort, sie können sich halt gut zusammen, also sie können sich dann schon mal gut zusammennehmen irgendwie, habe ich so den Eindruck. Und dann nochmal, ja, ich weiß nicht, ob sie erzwingen, also über Freiwürfe funktioniert es tatsächlich nicht, also sie sind Nummer 25, was gezogene Freiwürfe angeht in der Liga. Aber sie haben irgendwie schon noch so einen zweiten Gang, aber er ist irgendwie schwer zu greifen. Aber in der Defense, ich finde schon interessant, dass die Defense irgendwie relativ gut funktioniert. Also auch das.
Außer gegen Trae Young. Gut, ja. Zu Hause 125 Punkte gegen die Hawks kassieren, ja, ist tatsächlich nicht unbedingt ohne John Collins, genau. Stimmt, da haben wir bei den Verletzungen in Anführungszeichen noch gar nicht drüber gesprochen, dass ja auch noch John Collins für 25 Spiele raus ist. Ja.
Stimmt.
Ganz kurz. Irritiert es dich auch, dass die NBA das Thema auf einmal anscheinend ernst nimmt?
Sag mal so, es überrascht mich, dass plötzlich diese Meldungen kommen. Also gerade
vor allem das erste Mal seit langem oder seitdem ich so richtig mich daran erinnern kann, sind sehr gute Spieler.
Ja.
Also über die letzten Jahre, wenn jemand eine Dopingsperre bekam, dann waren das meistens Leute, die so halb eh schon nicht mehr in der Liga waren. Irgendwie ein Türkoğlu hatte das beispielsweise mal, als er halt auch irgendwie schon relativ weit über den Zenit war, und auch vor der Saison Wilson Chandler, okay, der jetzt nicht, der ja auch eher ein quasi relativ, also unbedeutend wäre jetzt übertrieben, aber kein irgendwie Headliner in der NBA ist oder so. Ja, ein Rollenspieler. Und Ayton, der letztjährige Nummer 1-Pick, Collins, jemand, der irgendwie auf dem Weg ist, All-Star zu werden, oder sagen wir mal, er war auf dem Weg. Das ist schon nochmal was Neues. Das finde ich interessant. Muss man im Auge behalten. Mal sehen, wie viele das noch sind. Zumal ich beide in Fantasy-Teams hatte.
Also,
Ja. Gordon Hayward aber auch, also sonst läuft alles.
Okay, gut. Ist quasi der 2K-Fluch powered bei Ole Freaks oder was?
Sozusagen.
Ja, ich bin echt auch überrascht. Das ist halt die Frage, was uns das jetzt sagt, ob sie es jetzt ernster nimmt, ob es blöd gelaufen ist für die beiden sozusagen, dass sie erwischt waren. Also keine Ahnung, da ist halt sehr, sehr viel Mutmaßung dabei irgendwie. Aber ich fand es auch sehr überraschend, dass jetzt die beiden irgendwie erwischt hat. Oder vielleicht macht es auch sonst niemand. Keine Ahnung. Wir haben keine Beweise.
Die Suns sind auf jeden Fall damit ein neues Beispiel für die Ewing Theory. Mehr Minuten für Aaron Baines sind einfach nur gut.
Ja, gut, damit kannst du nur gewinnen. Also, ja. Das haben wir schon viele festgestellt. Ja, da wären wir dann im Rahmen des Bandwagons, werden wir da ja noch intensiver drüber sprechen, nachdem du mir netterweise die Suns zugeteilt hast übrigens. Ich glaube, letztes
Jahr. Ja, das war gut, oder?
Ja, letztes Jahr hätte ich
den. Während ich mich mit Sacramento Kings ohne die Aaron Fox rumschlagen
darf. Hat der Ole Freaks Fluch zugeschlagen, ne?
Mit Aaron Fox. Schon.
Also irgendwie.
Ist echt ein bisschen übel gerade.
Ich bin sehr gespannt, was du da so vor den Kings erzählst. Aber nochmal, um zurückzukommen auf die Nuggets, also was du gesagt hast mit diesen ganzen Mäulern, die zu stopfen, das hat man letztes Jahr bei den Celtics auch gesehen, dass es einfach schwierig ist. So dann, ja, wenn du so viele Spieler hast, die gewohnt sind, einen gewissen Anteil oder einen gewissen Spielanteil zu haben, der dann irgendwie reduziert wird, dann wird die Rolle ein bisschen verschoben, weil plötzlich jemand anders vielleicht neben ihnen steht, weil der auch irgendwie in die Rotation muss. Und dann wird es wie ein bisschen schwerer. Und natürlich ist es auch immer komplizierter, sowas zu bestätigen, als sowas mal. Oder das heißt, es ist auch sehr kompliziert, es überhaupt mal zu schaffen. Ich finde die Nuggets momentan sehr, sehr schwer einzuordnen irgendwie. Kommt nochmal diese, ja, wie du sagst, dieser Nachdruck quasi? Oder was ist mit Murray? Also bei Murray finde ich zum Beispiel interessant, dass sein Net-Rating deutlich besser ist als letztes Jahr, dass das aber hauptsächlich, gut, Defensive-Rating bei Spielern ist immer so eine Sache, aber verteidigt er plötzlich besser?
Yep. Naja, das ist Teamverbund, also ist bei Barton genauso. Die, solange sie, also die Nuggets lassen halt sehr viel ihre Starter zusammen auf dem Feld und die haben eigentlich alle da ziemlich positive Werte. Das hat dann da schon wesentlich mehr Aussagekraft als irgendwie ein individuelles Defensivrating. Was mir bei Murray, ich meine, dass es bei ihm immer so ein bisschen auf und ab geht, ist leider, scheint einfach nach wie vor noch so ein Ding zu sein, aber mir hat dieses Spiel gegen Philly von ihm schon, das hat mich schon ziemlich beeindruckt, wie er da aufgetreten ist. Gerade im letzten Viertel, was er für Pässe da gespielt hat. Also hat er auch, glaube ich, 22 und 11, also 11 Assists aufgelegt und ich meine irgendwie 7 oder 8 Assists sogar davon im letzten Viertel. Hat einfach unfassbar kontrolliert gewirkt und das hat sich insofern ein bisschen unterschieden von den Spielen, die ich bisher so von ihm gesehen habe, wo er halt richtig gut war, dass er war zwischenzeitlich, als bei den Nuggets sonst offensiv nichts ging, war er relativ heiß, hat halt seine Würfe aus der Mitteldistanz irgendwie getroffen und war so ein Faktor, der sie so ein bisschen im Spiel gehalten hat. Und früher so der Murray, wie ich ihn eigentlich auf dem Schirm gehabt hätte, hätte dann wahrscheinlich oder hätte relativ häufig dann einfach überdreht, hätte dann nur noch selber abgeschlossen und die Nuggets hätten das Spiel ziemlich sicher verloren. Und in dem Fall hat er aber irgendwie einen anderen Weg gewählt, hat die anderen wieder mit rein ins Spiel geholt und hat da, finde ich, insgesamt so vom Gesamtpaket her eins der besten Spiele gemacht, die ich von ihm bisher gesehen habe. Also das fand ich dann wiederum extrem vielversprechend. Mhm. Im nächsten Spiel war es dann halt wieder, ist er wieder ein bisschen abgetaucht. Aber wenn sich solche Leistungen häufen sollten, ist das trotzdem sehr positiv.
Absolut. Und er hat Lob von Draymond Green bekommen für seinen Drive gegen Embiid kurz vor Schluss. Also da waren sie ja 3 Punkte hinten und nach dem Switch stand Embiid gegen ihn und dann hat er quasi sehr direkt zum Korb gezogen. Hat auf einen verkürzt, anstatt irgendwie auf Teufel komm raus auf den Dreier zu gehen. Und da hat Green gesagt, okay. Aber es war halt eine ziemlich smarte Entscheidung. Im Endeffekt war es ja auch. Also du hast halt, also er hat halt quasi die beste Option, die er in dem Moment hatte, hat er einfach gewählt. Und das ist natürlich.
Wo hat Green das gesagt? Ist er jetzt schon Kommentator, weil bei den Warriors nichts mehr geht?
Oder? Genau, er hat war da bei den Nuggets zu Gast und hat nee, er hat es getwittert, glaube ich.
Ah, okay.
Irgendjemand hat das, also ich habe es über drei Ecken habe ich es irgendwie gesehen. Aber ja, also ich fand in der Szene dann klar, du würdest jetzt erstmal, es war jetzt ja nicht mehr ewig lang zu spielen und du würdest theoretisch erst auf den Dreier gehen, aber es war dann so, klar, auch mit Anleitung eines Menschen, der sehr, sehr viel mehr vom Basketball versteht als ich, finde ich schon, ist es eine smarte Entscheidung zu sagen, okay, ich habe jetzt hier die Möglichkeit, auf einen zu verkürzen, die anderen müssen dann erstmal wieder irgendwas bringen. Ich kann den Druck quasi erhöhen und wenn ich nicht treffe, dann bleibt es halt. Kann es ganz schnell hingehen, also wenn ich den Dreier quasi nehme. Und da fand ich so die Entscheidung, fand ich nicht schlecht und es spricht ja auch für einen gewissen Reifeprozess quasi. Und wie du sagst eben, also gerade in diesem letzten Viertel. Ja, sind wir mal gespannt, was bei den Nuggets so passiert. Sollen wir damit direkt schon zu den Raptors gehen oder hast du noch irgendwas der ganzen Sache hinzuzufügen, was unbedingt rein muss?
Nö, abgesehen davon, dass Paul Millsap nach wie vor ein Boss ist. Ich mag den.
Ja, auf jeden Fall.
Und er hat immer noch defensiv so krank schnelle Hände, das ist einfach irgendwie immer wieder relativ abgefahren. Also gerade so, wenn er aushilft, wenn Jokic irgendwie, wenn jemand versucht, gegen Jokic aufzupausen, zum Beispiel halt Embiid an ihm sich versucht vorbeizudrehen, dann ist irgendwie Millsap da und kriegt schneller eine Hand dran als so ziemlich jeder andere außer Robert Covington. Bin ich immer wieder ziemlich abgefahren.
Ja, ich glaube, einmal sogar im Doppelpack, oder? Sogar zweimal ganz schnell hintereinander in derselben Possession.
Ja.
Was irgendwie, ja, stimmt. Boah, geil. Apropos Defense. Nein, Quatsch. Stark.
Herausragend.
Dabei
wie du hier Defense gegen unseren Redefluss spielst.
Ja, da bin ich ganz groß. Da bin ich quasi der Scotty Pippen. Dieses Podcast bin ich in der Hinsicht. Ja, die Raptors tatsächlich mit dem 5. besten Defensive Rating der Liga und stehen mittlerweile auch bei 7-2. Jetzt kürzlich gegen die Clippers verloren, davor aber gegen die Lakers gewonnen.
Also 7-3.
7-3, ja, genau, Entschuldigung. Genau, und da, es ist, finde ich, irgendwie ganz cool, weil ich wusste vor der Saison nicht genau, was ich von den Raptors halten soll. Also klar, wir wussten, sie sind Champion. Klar, gibt ja ein neues Selbstverständnis. Wir wussten, sie haben sehr, sehr viele fähige Spiele. Wir wussten auch, dass sie letztes Jahr einige Spiele gegen Kawhi, ohne Kawhi gemacht haben. Gleichzeitig wussten wir eben, dass Kawhi gegangen ist, dass Danny Green gegangen ist. Ich wusste, ich war irgendwie gespannt. Und jetzt, erste 10 Spiele rum, 7 Spiele gewonnen und sahen dabei teilweise sehr, sehr gut aus. Und wer dabei auch echt gut aussah, war OG Anunoby. Ne? Der war ja so ein bisschen so der, nachdem er die Playoffs ausgesetzt hat, mehr oder weniger war er so ein bisschen, ja, wie heißt es so schön?
Ich hab's gleich.
Ist sehr gut, überlegt.
Man wusste nicht genau, also was man, also es gab Hoffnung, man wusste nicht genau, was kommt.
Meinst du eine Wundertüte vielleicht?
Ja, die Wundertüte, ich meine, also, aber eher positiver formuliert. Fällt mir jetzt gar nicht ein.
Dann weiß ich es auch nicht.
Aber auf jeden Fall kommt er ganz gut in die Saison, oder?
Absolut, also defensiv sowieso. Das ist ja auch was man von ihm irgendwie über die Jahre sich schon zumindest so ein bisschen dran gewöhnt hatte, dass er da einfach gut ist mit seiner Physis, mit seiner Länge. Was bisher aber auch natürlich extrem positiv ist, sind stabile 53% von der Dreierlinie. Und halt gerade so aus Spot-Up-Situationen, ja. Da ist er halt bisher wirklich absolut elitär gewesen. Und das ist natürlich ein extrem gutes Zeichen. Jetzt hat er gegen die Clippers, hat er in der Anfangsphase einen Finger ins Auge bekommen, ich glaube sogar von Kawhi. Und ist jetzt auch erstmal der Nächste, der wahrscheinlich kurz ausfallen wird.
Gegen die Blazers ist er raus, ja, Augenprellung.
Genau,
ja.
Gegen die Blazers ist er nicht dabei. Mal gucken, ob das dann noch länger wird. Ja. Aber also sein Saisonstart ist super. Also gerade, weil er halt irgendwie, ist natürlich ein anderer Typ jetzt als Danny Green und auch bei weitem noch nicht so ein Schütze. Aber so von den Anteilen, die da frei geworden sind, hat er jetzt vielleicht so ein kleines bisschen was übernehmen können. Und hat sich auch, glaube ich, halt voll das Vertrauen von Nick Nurse irgendwie geholt, was auch ein relativ wichtiger Faktor ist, weil bevor sich jetzt bei den Raptors Lowry und Ibaka verletzt haben, sie haben ja regelmäßig einfach nur mit einer Achterrotation gespielt und so die Neuen, die sie geholt haben, Rondae Hollis-Jefferson und Stanley Johnson vor allem, haben sich extrem schwer getan, überhaupt das mal in diese Rotation zu knacken. Mhm. Und das wird jetzt natürlich alles ein bisschen durcheinander gemischt, also erzwungenermaßen, weil man nicht mit 6 Leuten spielen kann und Hollis-Jefferson hat es jetzt auch zumindest mal reingeschafft und hat auch schon defensiv irgendwie ein bisschen was gezeigt, aber ist halt ein bisschen bitter, muss man schon sagen, weil die Raptors gehören halt bisher auf jeden Fall auch zu den positiven Geschichten der Saison. Ich glaube, die Erwartungen, die relativ viele an sie hatten, die ich auf jeden Fall auch hatte, war, dass es halt irgendwie ein Team, das weiß, was es zu tun hat, ja. Das halt irgendwie relativ viel Veteran-Savvy hat. Quasi eins, das sich nicht selbst schlagen wird, so das, was man seit Jahrzehnten über die Spurs auch sagen kann. Dass sie aber diese Upside gerade in Personen von Siakam haben, der aktuell 26,5 Punkte, glaube ich, pro Spiel macht und wirklich nochmal einen Riesensatz gemacht hat, tatsächlich wieder und auch Lowry so offensiv, so aggressiv agiert und so. Dadurch sind sie nochmal ein kleines bisschen besser, als ich das jetzt hatte kommen sehen. Und das hat jetzt natürlich erstmal einen Dämpfer bekommen, aber mal schauen. Es ist halt ein bisschen ärgerlich, dass das ausgerechnet Positionen sind, wo sie jetzt halt nicht wahnsinnig tief sind, weil auf dem Flügel haben die Raptors eigentlich relativ viele Leute, aber Point Guard, da ist halt Van Vliet, der aber schon die ganze Saison über startet, der jetzt dann quasi eine Position aufrückt und den nominellen Point Guard machen muss. Dafür kommt irgendwie Norman Powell nach. Ibaka ist eigentlich der einzige Big Man, der immer eingesetzt wurde. Das darf jetzt dann irgendwie Chris Boucher übernehmen. Das ist natürlich ein...
Der aber schon ordentlich abgeräumt hat gegen die Lakers und Clippers.
Ja, der schon einiges gezeigt hat. Und also der auch Potenzial hat auf jeden Fall. Aber ist natürlich dann trotzdem erstmal irgendwie was anderes. Muss man jetzt mal gucken, wie sich das dann entwickelt über die nächsten Wochen. Bei Ibaka weiß man ja eh noch nicht, wie lange
das spielen wird. Ja, eben. Muss man mal sehen. Nee, aber gerade so der Faktor, dass sie wissen, was sie zu tun haben, glaube ich, spielt schon eine relativ große Rolle. Also die Offense, also sie haben die zweitbeste Dreierquote der Liga, sie haben die meisten Fast-Break-Points, nehmen irgendwie die drittmeisten ihrer Punkte, kommen durch Dreier. Also sie haben da schon eine klare Idee. Und was ich bei Fred Van Vliet übrigens ganz witzig finde, dass er besser von draußen trifft als insgesamt aus dem Feld.
Deutlich besser, ja. Das sind irgendwie nur 35% aus dem Feld insgesamt, ne?
Ja, genau, 35,5 aus dem Feld und 38,1 von draußen. Also völlig stark.
Schon weird.
Ja.
Das ist nicht mehr die NBA meiner Großeltern.
Nee. Dafür 90% Freiwürfe. Und 7,7 Assists. Auch stark. Aber ja, sie sind irgendwie trotzdem, sie sind so ein Team, das so eine gewisse Idee verfolgt. Und ja, gut, Siakam, haben wir auch groß drüber geredet. Also er scheint diese Rolle als primäre Option, er hat ja auch das endlose grüne Licht quasi, scheint er ganz, ganz gut anzunehmen. Also seine Quoten sind natürlich ein bisschen runtergegangen, aber seine Usage ist auch nochmal um 9% hoch. Also er scheint da irgendwie aufzugehen in dieser ganzen Rolle. Und natürlich überdreht er noch manchmal, aber so seine Dynamik ist halt schon was Gegner irgendwie vor große Probleme stellt. Was ich mir gedacht habe, irgendwann habe ich es mal gesehen im letzten Spiel, so ein Pick and Roll aus Van Vliet und Siakam ist eigentlich eine ganz, ganz geile Variante, oder? Theoretisch.
Absolut. Also das finde ich sowieso total abgefahren, dass Siakam mittlerweile irgendwie bei jeder Art von, also es ist nicht so, dass er eine Sache macht und das die ganze Zeit, sondern er macht halt irgendwie was von allem. Er gehört zu den besten Transition-Scorern der Liga, er ist ein guter Rollman, er läuft selber mittlerweile einige Pick-and-Rolls. Ich nehme an, dadurch, dass jetzt Lowry ausfällt, werden es wahrscheinlich sogar noch ein bisschen mehr. Er läuft 4,5 Isolationen pro Spiel, ist darin schon ganz gut, wird, glaube ich, auch noch ein bisschen besser werden, je mehr Routine er da reinbekommt und so. Das ist halt schon extrem vielseitig, was er da so macht. Und die Punkte kommen nicht irgendwie dadurch zustande, dass er jetzt irgendwie ein, zwei Sachen gut macht und die ganze Zeit umsetzt, ja, sondern er kriegt irgendwie einfach alles im Moment ganz gut hin. Er trifft ja auch seine Dreier zumindest zu, ich glaube, 35% Quote, was für ihn ja auch positiv ist, zumal er 6 davon pro Spiel nimmt. Das ist jetzt ja auch nicht gerade wenig. Also das wirkt schon alles so, als könnte er, kannst du mir mal sagen, wen du da jetzt sonst auf dem Schirm hast. Im Moment ist er ja schon eher auf dem Kurs für Repeat als Most Improved Player, oder?
Ja, gut möglich.
Er und Aaron Baines. Aaron Baines sollte aber grundsätzlich alle Awards bekommen.
Ja, endlich mal eine MVP und MIP haben wir bei Curry damals schon diskutiert und ich glaube, Aaron Baines ist jetzt einfach fällig.
Ja, Defensive Player of the Year ist halt auch dann selbstverständlich noch mit inbegriffen. Ja,
gut, aber das dachte ich, geht dann smart.
Ja, gut. 1A und 1B.
Okay,
ja?
Okay. Ich finde so der Mix aus, er muss jetzt auf einmal sehr, sehr viel machen und wir haben, also er im Endeffekt macht er was Ähnliches, was er letztes Jahr auch schon gemacht hat, wo wir auch gedacht haben, okay, er kann jetzt irgendwie ein wertvoller 3-and-D-Spieler werden, wenn er das sein Potenzial irgendwie so, aber geht irgendwie noch mehr oder kriegt er das hin? Und auf einmal war er letztes Jahr, war er irgendwie die, ja, so der für alles quasi bei den Raptors, der dann mitunter der zweitbeste Spieler der Raptors war. Und hat quasi damit die Erwartungen erfüllt oder übererfüllt sozusagen. Und jetzt bist du wieder an dem Punkt, wo du sagst, okay, er muss jetzt, also es gibt jetzt eine neue Rolle für ihn, kann er da reinwachsen und jetzt ist er halt quasi die klare erste Option und die auch als klare erste Option bislang funktioniert. Klar, mit etwas weniger effizient als vorher, aber trotzdem irgendwie in diese Rolle reinkommt. Von daher kannst du natürlich schon sagen, dass er quasi nochmal den Sprung vom drittbesten Spieler des Teams zum Star quasi des Teams schon nochmal gemacht werden. Und das ist natürlich theoretisch schon Award-verdächtig.
Ja, zumal, also, wo du das ansprichst, dass die Effizienz runtergegangen ist, sie ist halt trotzdem immer noch gut.
Ja, genau.
Also man kann nicht sagen, dass das irgendwie schlecht wäre mit fast 50% aus dem Feld, 35% von der Dreilinie, so, das ist schon alles ganz
zumal
gut.
Zumal das Volumen ja hochgegangen ist. Also, ich meine, letztes Jahr hat er 2,7 Dreier genommen, jetzt nimmt er 6 Dreier. Also, das ist schon in Ordnung.
Ja.
Und er ist halt für die Defense extrem wichtig. Und ich finde, die Defense der Raptors, klar, die Stats drücken sich ja irgendwie auch aus, aber sie haben da schon irgendwie auch ein sehr, sehr gutes Prinzip, also dass sie Druck ausüben können, ohne dabei irgendwie, also auf einzelne Spieler, ohne jetzt irgendwie zu viel zu entblößen. Also sie haben einfach mehrere smarte Verteidiger jetzt mit Gasol, auch mit Van Vliet und gute Verteidiger mit Anunoby, der jetzt zwar irgendwie ausfällt, aber das gibt dem Ganzen irgendwie so ein Gerüst, wo dann auch andere Spieler irgendwie reinkommen können, finde ich. Da habe ich immer so das Eindruck. Und wir haben ja schon mal gesagt, so ein bisschen, sie haben dieses Christbaumständer-Prinzip, so quasi für die Zone, sodass es sich dann, wenn einer in die Zone will, zieht sich so ein bisschen zusammen und dann springt es wieder raus, wenn der Ball dann wieder nach außen geht. Ich finde, das kriegen sie ganz gut hin eigentlich.
Ja, und sie haben auch draußen dann relativ kluge Leute, wenn es zum Beispiel darum geht, mal zu doppeln. Also Van Vliet ist zum Beispiel jemand, der ganz gut ist, wenn er auf der Seite ist, wo sein Center gerade jemand in der Isolation versucht zu verteidigen, dass er dann quasi so reinpokt von der Seite, ohne dabei jetzt komplett die Defense gegen seinen eigenen Gegenspieler zu opfern. Ja. So, darin sind die gut, haben da eine gewisse Disziplin, aber auch halt so ein Tempo. Und ich meine, das ist auch der einzige Bereich, in dem Gasol gut in der Saison ist, der halt bisher offensiv ja wirklich nicht stattfindet. Also 35% aus dem Feld ist schon eher schlecht für einen Center, auch wenn er mittlerweile viele Dreier nimmt, ist das schon eher mies, aber defensiv ist er halt einfach nach wie vor ein brutal guter Anker und auch so die Leute, die dann jetzt reinkommen. Wie gesagt, ein Hollis Jefferson hat halt auch einfach defensiv große Qualitäten und das ist auch was, worin sie, denke ich, also bei der Offense bin ich noch ein bisschen skeptischer. Bisher haben sie auch die viertbeste effektive Wurfquote der gesamten Liga. Da bin ich jetzt mal ein bisschen skeptisch, dass sich das so bestätigen wird, aber die Defense ist halt einfach personell wirklich extrem gut und das sollten sie eigentlich auch beibehalten können.
Das denke ich auch. Ich glaube, bei der Offense ist halt so, habe ich mir gedacht, so ein bisschen das Problem in Anführungszeichen oder weshalb ich mir denke, dass es da vielleicht, wie du sagst, jetzt nicht ganz so aufrecht zu halten ist wie in der Defense, einfach, dass sie da eine gewisse Idee verfolgen, die als Team funktioniert, aber sie haben eben nicht diese, also gerade auch mit den Verletzungen jetzt, aber auch so nicht diese Ausnahmespieler, die sie irgendwie die sie ausfüllen können, immer. Das heißt, du hast dann manchmal eventuell jemanden, dem es etwas schwerer fällt, dann aus dem, was du aufgebaut hast als Team, dann den Ertrag rauszuholen und hast dann vielleicht, dann ist einfach ein bisschen mehr Arbeit als bei anderen Teams und das kannst du dann vielleicht auch, können andere Teams dann vielleicht eher einbremsen, weil eben genau dieses Ausnahmetalent teilweise fehlt. Also es ist trotzdem immer noch, also sie sind trotzdem, finde ich, wenn alle fit sind, sind sie ein sehr, sehr gut besetztes Team. Aber das ist vielleicht so ein bisschen ein Punkt, der offensiv dann ja ein bisschen problematisch werden könnte im Laufe der Saison, aber vielleicht auch nicht. Also meine Glaskugel ist etwas eingestaubt, deswegen.
Ja, ich meine, es ist halt auch so ein Faktor, je mehr sich dann mit der Zeit die Leute auf Siakam einstellen und ihn so ein bisschen besser vielleicht noch einschätzen können, desto schwerer wird es vielleicht auch irgendwann für ihn. Aber wie gesagt, im Moment ist es erstmal einfach echt ein sehr, sehr guter Saisonstart und man bekommt den Eindruck, dass das ein Team ist, was zwar nicht den Titel verteidigen wird, aber was ihn auch nicht einfach kampflos hergeben wird. Und das ist, finde ich, immer so schon die Hauptsache. Es ist bitter, wenn das so läuft wie bei den Mavs damals, 2011, 12.
Ja.
Ist auch ein bisschen unwürdig.
Auf jeden Fall. Und so ist es. Ich meine, es kommt jetzt nicht überraschend, aber ich finde schon, dass sie halt also besser sind als bis jetzt, als ich es erwartet hatte. Und halt auch, dass sie diesen Kawhi-Abgang und Green-Abgang irgendwie so gut kompensieren. Bis jetzt freut mich irgendwie. Finde ich schön zu sehen. Wir haben jetzt leider keine Zeit mehr, ausführlichst über die Rockets zu reden. Das verschieben wir auf wahrscheinlich nächste Woche. Also keine Versprechen, aber könnte gut passieren. Aber über James Hardens Scoring-Deadline nach 10 Spielen sollten wir zumindest zwei Worte drüber verlieren. Also der Mann macht momentan 37,3 Punkte. Sehr solide. Trifft 40,7% aus dem Feld. Und herausragende 29,3% seiner Dreier, nimmt 14,1 Dreier pro Spiel und dazu 15,1 Freiwürfe und trifft dabei 88,1%. Da frage ich mich, was machst du aus sowas? Rein aus der Perspektive des, ich möchte das gerne einschätzen. Ich würde zum Beispiel sagen, hey, ja gut, irgendwann wird er seine Dreier treffen, dann läuft die Geschichte, dann kratzt er vielleicht an den 40 Punkten pro
Spiel. Die 40 sind absolut in Reichweite.
Aber es ist schon hart, es ist schon irgendwie eine interessante. Also gegen die Bulls trifft er natürlich seine Dreier, aber das ist ja. Wenn irgendwann die 40 fallen, dann können wir sagen, es nahm seinen Lauf damals an einem Samstag im United Center. Aber gut, also ich keine Ahnung, was machst du aus der ganzen Sache?
Ich mach daraus, Harden wird wieder Liga-Topscorer sein, wahrscheinlich mit großem Abstand, und die Rockets werden in der ersten oder zweiten Playoff-Runde durch sein. Und er wird sich in den Playoffs nicht steigern im Vergleich zur Regular Season. Und die Defense ist häufig richtig schlecht. Es gibt manchmal Spiele, wo sie ganz okay ist, aber überwiegend ist sie echt nicht gut. Und PJ Tucker ist nicht mehr der Jüngste und ich mache mir Sorgen um ihn, weil er viel zu viel tun muss in diesem Team. Jetzt ist auch noch Gordon raus, der zu den wenigen eigentlich recht soliden Verteidigern gehört oder recht guten Verteidigern. Und ja, freuen wir uns, oder was heißt, staunen wir über, sagen wir es lieber so, staunen wir lieber über die historischen Zahlen, die völlig krank sind. Und ja, ich glaube, mit dem Rezept wird es halt trotzdem einfach nichts bei den Rockets. Da würde ich sogar fast schon sicher sein, dass das so ist.
Okay.
Aber um das nochmal kurz einzuordnen, in diesem Fall auch Shoutout an Freddy Tappe, a.k.a. Raumverknappung bei Twitter, der mal die 5 höchsten Freiwurfzahlen über eine Saison rausgesucht hat. Ich lese es dir vor. Ja. Platz 5, Will Chamberlain in der Saison 60-61, 13,3 pro Spiel. Platz 4, Will Chamberlain in der Saison 59-60 mit 13,8 pro Spiel. Platz 3, Will Chamberlain in der Saison 1962-63 mit 13,9 pro Spiel. Platz 2, James Harden, Rockets, aktuell 15,1 pro Spiel. Platz 1, Will Chamberlain, das ist der Schocker, 61-62, 17 Freiwürfe pro Spiel. In der Saison, in der er stabile 50,4 Punkte im Schnitt aufgelegt hat. Da muss Harden noch ein bisschen was für tun, um dahin zu kommen, aber alles andere ist machbar. Vielleicht legt er ja die höchste Scoring-Saison mit Ausnahme von Wild auf.
Das wäre bei was? Weißt du das?
Ich bin mir gerade ehrlich gesagt nicht sicher. Also in der Neuzeit ist Jordan mit seinen 37 irgendwas, glaube ich, der Rekordhalter. Ich weiß aber nicht, ob sonst noch mal jemand 40 über eine Saison geschafft hatte.
Oh, ich bin gerade auch
Ich meine, das hat Norwood geschafft.
Ich glaube auch.
Ich kann es jetzt gerade nicht beschwören.
Bin mir grad auch nicht.
Ich glaube, Baylor hatte es mal über eine Saison eigentlich geschafft, aber hatte nicht genug Spiele, um in diese Zahlen als. Ah nee, 38,3 war sein höchstes, aber da hat er nur 48
Spiele gemacht.
Ja, gut. Weil er nebenher Militärdienst hatte. Das ist ja natürlich auch ganz logisch, dass man dann an den Wochenenden vielleicht mal raus darf, um irgendwo 38 Punkte im Schnitt aufzulegen und danach dann wieder in seine Baracke.
Ja, da freut man sich auch, wenn man so ein bisschen, weißt du, da
sitzt. Vollkommen.
Ja, der Kollege hat auf jeden Fall noch ein bisschen Potenzial, würde ich sagen. Also mehr Freiwürfe gehen auf jeden Fall noch. Ich finde, die soll der knacken von Wirt.
Ne, er muss halt einfach nur einen Dreier pro Spiel mehr treffen, dann ist er ja schon bei 40 Punkten.
Stimmt, stimmt. Und das sollte machbar sein.
Ja, also wie gesagt, mehr als 29,8 Dreier pro Spiel sollte echt möglich sein.
Finde ich auch. Aber wie gesagt, genaueres zu den Rockets dann demnächst auf diesem Sender. Und jetzt noch ein kleiner Award. Und zustande gekommen ist dieser Award, also ganz kurz, der Korbjäger Award, den vergeben wir, also falls wir neue Hörer haben, schön wäre es natürlich, den vergeben wir in unregelmäßigen Abständen, wenn uns irgendwas heute auffällt, was uns an die Vergangenheit erinnert. Also Spieler, Teams, irgendwelche Leistungen, irgendwelche Vorkommnisse. Dieser Award kam mir, als ich mir die Celtics angeschaut habe und ich Carson Edwards mit neuer Frisur gesehen habe. Und da habe ich mich unweigerlich erinnert gefühlt an den kleinsten Dunking-Champion aller Zeiten der Liga-Geschichte. Sein Name ist Bud Webb und deswegen gibt es diesen Bud Webb Award, denn Carson Edwards trägt auch gern kurze Hosen. Carson Edwards ist ein bisschen größer als Bud Webb, 1,83, Bud Webb ist 1,70. Aber es sah dann, wenn der so rumgelaufen ist, ich muss die ganze Zeit denken, ach krass. Also weil er hat jetzt einfach auch so kurz geschorene Haare und die Hose geht, also schön 80-Style. Finde ich auch gut. Wir schauen ja auch gerne mal jetzt Spiele aus der Vergangenheit. Von daher finde ich so ein bisschen Nostalgie ist schön, wenn die heutige Zeit gemischt wird. Aber ich fand es auch einfach schön, mal wieder an Bud Webb zu erinnern, weil es tatsächlich, der Typ ist 1,70 groß und hat einen Dunk-Contest gegen Dominique Wilkins gewonnen, der ja Teil eines der legendärsten Dunk-Contests der NBA-Geschichte war, damals mit Michael Jordan, der als einer der besten Dunker der Geschichte gilt und damals auch Teamkollege von Bud Webb war. Und es ist halt, natürlich sind die Dunks jetzt eventuell, wenn man sich das anschaut, nicht ganz so spektakulär, wie jetzt zum Beispiel, wenn jetzt Zach LaVine auf Aaron Gordon trifft, aber es ist halt einfach, wenn du dieses Flummi-Gefühl, wenn Bud Webb hochgeht zum Dunk, ist auf jeden Fall ganz geil. Also falls ihr es noch nicht gesehen habt, könnt ihr mal eingeben, Dunk Contest Bud Webb, 86 in Dallas war das auf jeden Fall. Und bei ihm war halt auch ganz cool, also ich meine, klar, mit der Größe hat ihm niemand wirklich zugetraut, dass er irgendwie einen Platz in der NBA findet. Also es war eher so der Gedanke, er geht irgendwann nach Europa oder vielleicht sogar Harlem Globetrotters. Am Ende waren es dann 13 Jahre in der NBA, von den Pistons gedraftet, dann bei den Hawks, bei den Kings, bei den Wolves und am Ende bei den Magic. Und ja, irgendwie, ich fand es irgendwie ganz witzig, dass Carson Edwards habe ich einfach nur optisch dran erinnert. Deswegen dachte ich, könnte man wieder einen Award vergeben, war ja auch schon ein bisschen her.
Außerdem geiler Dude, auch wenn ich die Frisur vorher besser fand, aber was will man machen?
Von Carson Edwards?
Kann ich alles haben. Ja.
Wie geht ihr auch durch die Liga? Also ich meine, Karl Towns ist ja auch ähnlich unterwegs mittlerweile. Irgendwer war es noch, ich weiß gar nicht mehr. Egal, wir sind hier ja nicht beim Herren-Frisur-Ratgeber, sondern beim Courtball nicht ganz Ratgeber, aber vor allem sind wir jetzt am Ende, würde ich sagen, bevor ich mich jetzt hier komplett verhaspel. Oder gibt's noch irgendwas, was du der ganzen Geschichte hinzufügen wollen würdest?
Absolut nicht. Achso, kommenden Sonntag bin ich tatsächlich auch wieder bei der Zone. Und zwar darf ich da die Celtics kommentieren. Gegen die Kings. Also, ne?
Schaltet. Dein altes Team gegen dein neues quasi.
Quasi.
Genau. Das ist natürlich dein Pech, weil wenn du quasi Samstag kommentieren dürftest, dann dürftest du Nets gegen Bulls kommentieren. Was objektiv betrachtet natürlich schwer am Klassiker kratzt.
Schwer, ja. Absolut.
Von daher, nein, aber da solltet ihr natürlich unbedingt reinhören, denn Ole zuzuhören lohnt sich grundsätzlich und wie wir vorhin besprochen haben, lohnt sich momentan auch den Celtics zuzuschauen. In diesem Sinne würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören, Freunde. Schön, dass ihr dabei wart. Wenn ihr das wollt und es noch nicht getan habt, könnt ihr uns natürlich gerne eine Rezension bei Apple Podcasts hinterlassen. Das ist für unseren kleinen Podcast sehr, sehr hilfreich. Und ihr könnt natürlich uns gerne bei Patreon unterstützen. Ihr könnt uns abonnieren bei Spotify, bei Apple Podcasts, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und ihr könnt natürlich auch gerne weitererzählen von dieser kleinen Geschichte, wenn es euch denn gefällt, wenn ihr findet, dass es sich lohnt, das weiterzuerzählen. Und genau, falls ihr uns bei Patreon unterstützt, Ende der Woche könnte es was geben. Wahrscheinlich. Ziemlich sicher. Vielleicht. Wir werden sehen. Und jetzt würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und hoffentlich bis allerspätestens nächsten Mittwoch, weil dann sind wir auf jeden Fall wieder da. Reingehauen.
Reingehauen.